Heute soll es im Starthilfe-Podcast ums Geld gehen. Schließlich dreht sich ja fast alles ums liebe Geld beim Gründen. Also, heute wollen wir darüber reden, wie man zu Geld kommt, wenn die persönlichen Kapitalreserven oder Fördermittel nicht mehr ausreichen. So manches Startup stößt da gerade in der Wachstumsphase schnell an seine Grenzen. Und was nützt die beste Weltenretter-Idee, wenn sie an der Finanzierung verhungert? Einer, der mit seiner eigenen Firma bereits einschlägige Erfahrungen sammeln konnte, ist Gründer und Geschäftsführer von Advocado aus Greifswald, Maximilian Block. Advocado ist ein Internetportal, vor 6 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern entstanden, und Advocado hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Zugang zum Recht, wie sie es nennen, sowohl für Privatpersonen als auch für Geschäftskunden zu erleichtern. Der Mandant erhält auf dem Portal für jedes Rechtsproblem eine kostenfreie Ersteinschätzung und bei Bedarf anschließend auch ein auf seine Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot, das dann zum Festpreis. Gestartet war das erfolgreiche Startup aus Vorpommern ursprünglich als eine reine Softwarelösung für Anwälte. Die Gründer Maximilian Block und Jakob Sass haben jedoch schnell gemerkt, dass die Anwälte Schwierigkeiten bei der Vermarktung haben. Also haben sie Juristen und Ratsuchende zusammengebracht. Im Laufe der Zeit ist aus Advocado dann ein Marktplatz für Rechtsdienstleistungen geworden. Inzwischen bietet die Online-Plattform längst die gesamte Bandbreite an Dienstleistungen, vom allerersten Mandantenkontakt bis zur Abwicklung des Mandats. Beratungsschwerpunkte sind aktuell Erb-, Bau- und Immobilienrecht sowie Marken- und Vertragsrecht. Die selbstformulierte Mission der Gründer und des ganzen Teams: Wir kämpfen für eine Welt, in der jeder Mensch zu seinem Recht kommt. Die Finanzierung erfolgte teils über einen überzeugten Investor und teils über eigene Umsätze, die bereits kurz nach der Gründung zustande kamen. Im Mai 2017, also schon nach 3 Jahren, gab Advocado eine Wachstumsfinanzierung im unteren 7-stelligen Bereich bekannt. Mithilfe der mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern sowie mehreren Business Angels wollte sich das junge Unternehmen so zum Marktführer im deutschsprachigen Raum entwickeln. Wie viel Schweiß und schlaflose Nächte Finanzierungsrunden Gründern abverlangen können und welchen Gestaltungswillen ein Startup mitbringen muss, um Geldgeber zu finden, berichtet Maximilian Block in unserer neuen Podcast-Folge im Gespräch mit Ralf Schipke.
Vielleicht kannst du ja mal einfach dahingehend anfangen, so, wenn du dich an die ersten Stunden, an die Geburtsstunden zurückerinnerst, wie war da das Thema Finanzierung eigentlich bei euch so aufgehängt? Also ihr hattet ja eine Idee und hattet wahrscheinlich gar kein Geld.
Korrekt. Also genau, das war Herbst 2013, Ideen- und Gründerwettbewerb Universität Greifswald. Damals noch Studierender. Wie gesagt, wirklich finanziell gerade mal so am Limit, dass man Miete und ein bisschen Nebenkosten bezahlen konnte. Und sich wirklich sehr gefreut, dass man halt hier über die Uni die 1.000 Euro halt, ne, das ist mein Kapital. Ja. Das also der zweite Platz, der war ja mit 1.000 Euro damals unter den Teilnehmern den Studierenden ausgeschrieben. Ich glaube, 1.500 war, glaube ich, der erste Preis und die 1.000 Euro dann für den zweiten Preis. Das war wesentlich auch, weil wir, ich habe den Jakob ja auch kennengelernt dann über den Ideenwettbewerb. Das war dann unser Startkapital auch, um überhaupt diese kleine Kapitalgesellschaft dann 2014 erstmal zu gründen. Wir hatten nicht viel, deswegen auch überlegt, wer kann uns entsprechend hier Unterstützung geben. Gab es halt dann schon durch die Universität ja einige andere Informationen und auch Netzwerke, die wir dann nutzen konnten. So sind wir dann auch auf Wolfgang Blank gekommen, der uns ja dann auch hier über das TZV oder Technologiezentrum Vorpommern und den Herrn Schicke dann entsprechend, glaube ich, Techno-Startup-Programm, genau, Techno-Startup-Programm war das ja, wo wir erstmal auch kostenfrei eine Möglichkeit hatten, einen Büroraum zu beziehen. Und das waren so die ersten Startschüsse mit wirklich fast keinem Kapital. Also die 1.000 Euro waren wirklich fürs Stammkapital gedacht. Wir waren ja dann am 31.03.2014 beim Notar in Stralsund. Das ist die Geburtsstunde, wenn man es wirklich so betrachten will. Dann hat es noch einen Moment gedauert. Ich glaube, 5.05. ist die Eintragung dann erfolgt, halt auch im Handelsregister. Und da sind wir dann wirklich mit 1.000 Euro Startkapital gestartet. Ja, und aus dem Nichts entstanden. Wir haben uns noch dann über gute Kontakte in Stralsund, das war ja ehemals Unistar-Standort, denn in Stralsund haben wir uns Transporter noch angemietet, da haben wir die 100 Euro noch für den Transporter zusammengekratzt. Wir haben keine Versicherung zusätzlich abgeschlossen, das weiß ich noch, weil wir das Geld dafür nicht hatten, um dann Stühle noch zu besorgen. Da waren wir sehr sorgsam auch mit dem Transporter, weil wir auch Angst hatten, dann da noch in irgendeine Kostenfalle zu geraten. Wir haben dann Tische und Stühle geschenkt bekommen halt von den ehemaligen Unistar-Betreibern in Stralsund. Die durften wir uns abholen, als sie das Büro geräumt haben. Die haben wir nach Greifswald gebracht, haben dort in das Büro im Technologiezentrum uns dann entsprechend erstmal mit unseren eigenen privaten Mitteln eingerichtet. Das, was man so als Einrichtung nennen kann. Also wir haben über schwarze Bretter ein paar Regale, so IKEA-Regale, so ein bisschen irgendwie zusammen gesucht. Und das waren die ersten Gehversuche, erstmal überhaupt loszulegen. Ne?
Also es war nicht die Garage, aber fast.
Fast, ne? Wir haben ja auch zu Hause noch gearbeitet, dementsprechend. Aber wir haben dann schon einige Zeit, einige Nächte, einige Tage dann auch schon in diesem Büro verbracht. Es war am Anfang noch natürlich sehr leer, weil wo sollten wir denn die Mittel hernehmen, um das Ganze halt komplett auszustatten? Aber Internet war natürlich dann vorhanden und die ersten 6 Monate waren ja mietfrei, also Mietzins war ja dann entsprechend erstmal nicht vorhanden. Es war vorteilhaft. Und für uns auch erstmal brauchbar, weil wir hier erstmal loslegen konnten, unsere Ideen erstmal da auch weiter zusammenbringen konnten. Und parallel haben wir ja alles in die Wege geleitet, um uns dann auch Kapital zu verschaffen letztendlich, um mit den Leuten zu sprechen, die uns da auch sehr wohlgesonnen waren schon von Anfang an. Allen voran hier auch die Bürgschaftsbank oder die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft, weil die ja auch letztendlich in diesem Ideenwettbewerb, Businessplanwettbewerb Sponsor waren und auch Teilnehmer waren in der Jury. Da hat damals den Michael Mais kennengelernt, meinte auch so, ihr müsst erstmal, natürlich braucht ihr Kapital, lasst uns sprechen. Wir haben dann das Gespräch natürlich aufgenommen, gesucht, sind ins Gespräch gegangen, haben dann, glaube ich, Mitte 2014 dann 50.000 Euro als mikromezzanines Modell aufgenommen. Das ist ein Kredit letztendlich, ne? Den wir da erstmal sehr unkompliziert auch durch diese enge Zusammenarbeit dann auch erhalten haben. Damit konnte man erstmal was machen, haben wir uns erstmal natürlich auch entsprechend mit ein bisschen Technik ausgestattet. Wir haben parallel den ersten Entwickler dann auch entsprechend beauftragt, den Stefan noch kennengelernt, der auch unser heutiger CTO ist. Und ja, wirklich sehr, sehr kosteneffizient mit dem Geld gehaushaltet, weil wir haben wirklich verstanden, es sind halt 50.000 Euro, mit dem musst du jetzt wirklich den optimalen Output erstmal machen, du musst erstmal was realisieren. Und das ging dann sogar so weit, weil du hast ja auch einen Verwendungszweck oder Nachweis, den du ja führen musst, weil es ja letztendlich halt auch einen Förderzweck beinhaltet, dass wir auch ein bisschen zu kostensparsam waren, dass wir auch entsprechend hier im Gespräch mit der Bürgschaftsbank oder mit denjenigen, die uns da halt auch gefördert und gefordert haben, ja, dass sie sagten, ihr müsst jetzt ein bisschen mehr investieren, ihr müsst jetzt ein bisschen noch mehr rauskommen. Das haben wir dann auch langsam getan, aber wie gesagt, wir haben uns wirklich halt mit den geringsten Mitteln erstmal halt orientiert. Und ja, das waren so die ersten, wirklich ersten Gehversuche von 2013 angefangen, 2014.
Ganz praktisch, wie ermittelt man denn diesen Finanzbedarf? Ich meine, ihr habt ja noch kein Produkt gehabt. Ihr habt das ja erst entwickelt. Und es war ja ein Produkt, was es so vorher auch nicht gab, wo man überhaupt nicht abschätzen konnte. Also, oder ich denke, man kann schwer abschätzen, wie viel braucht man denn da? Braucht man jetzt 5 Server oder 10 Server? Muss man so und so viele Leute einstellen? Und all diese Fragen, das muss man sich ja mal irgendwann vergegenwärtigen. Klar, man macht wahrscheinlich schon für den Wettbewerb einen Businessplan, wo man irgendwie Zahlen reinschreibt. Aber es soll ja möglichst nah an der Realität sein. Du hast ja selber vorhin schon gerade gesagt, ihr habt eigentlich zu wenig am Anfang ausgegeben.
Vollkommen richtig. Also das sind auch die wirklich intensiven Zeiten, auch am Anfang vor allem, wo wir uns darüber erstmal Gedanken gemacht haben, halt, was brauchen wir, wo geht die Reise hin, was für ein Konzept muss dahinter stehen. Und muss dazu sagen, zum damaligen Zeitpunkt hatte ich halt eine funktionierende Softwarelösung schon selbst entwickelt, so einen kleinen Prototypen. Das war ja noch eine andere Idee, mit der wir gestartet sind damals. Es war ja mehr eine Lösung, die wir rein für den Anwaltsmarkt vorgesehen hatten. Das war also eine Art Software-as-a-Service-Lösung für die Einzelkanzlei, womit diese dann entsprechend über die eigene Webseite Mandate generieren und transferieren kann, letztendlich über die Nutzer, die raufkommen und dann entsprechend hier Anfragen stellen und durch diese Kanzlei dann digital mandatiert und auch entsprechend beraten wird. Und der Punkt war, wir haben uns, oder ich hatte mich ja schon länger, also von meiner Historie, ich bin ja schon wirklich sehr lange in dem Markt drin, habe mich ja auch schon entsprechend mit Marktzahlen vorab sehr tief beschäftigt, informiert. Es war mir schon bewusst, dass es ein gigantischer Markt ist. Ja, es ist aber auch ein sehr traditioneller Markt. Und da den richtigen Kapitalbedarf erstmal am Anfang zu ermitteln, ist natürlich schwer, weil du erstmal ein Produkt finden musst. Du musst erstmal gucken halt, wie ist die Marktresonanz, was ist das optimale Pricing, viel testen, Try and Error. Das ist halt erstmal, was ich an der Stelle mitgeben möchte. Wir haben wirklich sehr viel ausprobiert. Und wir haben uns auch viel getraut. Also du musst die Grenzen immer wieder neu definieren, du musst halt schauen, du musst auch frech sein ein bisschen, musst auch gucken, dass du auch dich nicht von Niederlagen dann niederstrecken lässt. Das ist auch entscheidend, weil wird ganz viele Niederlagen geben, auch in der Gründungsphase, vor allem in der Gründungsphase, aber auch später. Und da darf man sich nicht von abbringen lassen. Mhm. Und das ist auch ein Erfolgsfaktor letztendlich, hier mit einem funktionierenden Team. Wir waren ja damals zu zweit, dann sukzessiv weiter, größer geworden, auch nicht von abbringen lassen. Aber natürlich auch konstruktives Feedback aufnehmen. Das heißt also wirklich halt hinterfragen aus der Kundenbrille, aus der Sicht der Zielgruppe, wie funktioniert das Ganze? Was muss ich für Mechaniken entwickeln? Was sind das für Kennzahlen möglicherweise, die da eine Rolle spielen? Und so haben wir uns langsam reingetastet. Obwohl das Thema Kennzahlen, muss ich an der Stelle sagen, war uns damals noch gar nicht so bewusst. Also wir haben uns erstmal wirklich mit ganz normalen Modellen, Pricing, Verkaufen, fertig, so, ja, Lizenzen beschäftigt. Und dann haben wir das hochpoliert sozusagen in der Excel und geguckt, was sind das für gigantische Zahlen, die man möglicherweise auch aufgrund der Größe des Marktes da erreichen kann. Natürlich, ich bin von Haus aus hier, habe Jura studiert. Der Jakob ist unser BWLer oder mein BWLer als Sparringspartner immer gewesen. Der hat sich natürlich halt noch ein bisschen tiefer auch mit möglichen Finanzszenarien dann beschäftigt, hat mich da immer mehr auch mit abgeholt, hat mir das Verständnis da auch für gegeben, dass wir uns da auch entsprechend erstmal langhangeln konnten. Ideen- und Businessplanwettbewerb hat natürlich Grundlagen geschaffen, das kann man so sagen, auch diese Affinität zu schärfen für den Gründungsvorgang, weil letztendlich haben wir uns ja da auch gefunden als Team, Gründungsteam und dann auch letztendlich die Zusammenarbeit mit der Bürgschaftsbank ist ja auch ein entscheidender Faktor, weil die uns natürlich auch erstmal ein paar Hausmittel an die Hand gegeben haben. Letztendlich müssen wir auch dieses Investment plausibilisieren bei sich in den Büchern, muss ja auch entsprechend halt dargelegt werden, für was ist das entsprechend halt, für welchen Einsatzzweck, Verwendungsnachweis etc. Da waren wir im engen Austausch und das Schöne ist, wenn man von Anfang an halt hier einen Partner schon mit ins Boot holt, der einen langfristig begleiten kann, ja, es ist ja so, sie sind ja heute immer noch unser Investoren von auch vielen anderen neuen, kann man schon Vertrauen schaffen, weil die Idee ist schon immer, also dieses Konzept war ja von Anfang an da. Ja, das ist ja dieses Zugang zum Recht vereinfachen, diesen Rechtsmarkt zu digitalisieren. Und das hat unsere Erfolgschancen natürlich halt auch wesentlich erhöht, weil man da halt eine langfristige Bindung von Anfang an schon aufbauen konnte bei so einem starken Partner letztendlich, der auch ein Netzwerk mitbringt. Aber auf die Zahlen zurückzukommen, ein Businessplan ist ein Businessplan und die Realität sieht immer anders aus. Also das kann ich so unterschreiben und das ist immer so. Aber man sollte sich wirklich immer wieder halt hinsetzen, reflektieren, sollte entsprechend natürlich auch immer mit Kennzahlen dann auch arbeiten, immer genauer werden. Und das war zum damaligen Zeitpunkt natürlich erstmal so ein Sprung ins kalte Wasser. Aber es hat uns geholfen, natürlich auch hier erstmal loszulegen.
Na, du hattest ja den Vorteil gegenüber anderen Startups oder Gründern, du hattest ja einen BWLer sozusagen von Anfang an Bord, ne, mit deinem Partner, mit deinem Gründungspartner. Und ich glaube, das ist so ein heikles Ding, dass viele, gerade die aus der Wissenschaft kommen, am Anfang denken, die haben eine tolle Idee, die ist so genial, die Welt wartet nur drauf. Und sich über die Finanzierung und über die betriebswirtschaftlichen Sachen überhaupt nicht so in den Kopf machen. Siehst du das auch so oder erlebst du das auch so?
Definitiv. Ich meine, du kannst mich ja eher denn damals auch als Wissenschaftler bezeichnen, weil ich habe ja davon auch keine Ahnung gehabt. Also jetzt vom Grundsatz her schon, aber Detailwissen war mir auch fremd. Und ich wusste auch nicht, ob Jakob dann entsprechend in der damaligen Phase, ich meine, wir haben uns bei 5 Bier und einem Korn, nein, Spaß, also bei 5 Bier sind es dann geblieben, kennengelernt und auch dann zusammengerauft, haben gesagt, wir ziehen das durch. Er musste sich auch beweisen, ja. Also er hat sich da auch reingefressen und auch sein Durchhaltevermögen musste auch den Erwartungen für ein Startup entsprechen. Und ja, also definitiv, ich kann mir durchaus vorstellen, dass hier auch ein Gap immer da, wenn man eine gute Idee hat, vorliegt und man das aber letztendlich halt aufs Papier bringen muss. Da sollte man sich schon halt, wenn man es vielleicht selber sogar schafft, halt natürlich betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse ist ein Minimum Erfordernis auf alle Fälle. Aber oder einen Partner suchen letztendlich, der auch hier dieses Wissen und dieses Know-how sich entweder aneignen kann auch, das ist auch wichtig, also diese Basis schon hat oder auch schon letztendlich mit Erfahrungswerten punkten kann, weil nichts ist einfacher, als jemanden zu haben, der hier letztendlich auch eine Bilanz lesen kann, der entsprechend auch Finanzkennzahlen halt gut auswerten kann, einen Businessplan so schärft, dass er auch von Anfang an interessant ist, auch letztendlich ja professionell ein Businessmodell halt aufzeigt. Und das sind wesentliche Punkte, die man auch braucht. Aber man muss erstmal von Anfang an so Schritt für Stück sich da vorarbeiten. Und da gehört halt mehr dazu als nur betriebswirtschaftliche Kennzahlen. Ne?
Ich glaube, ein nächster Meilenstein, wo es auch um Geld letztendlich geht und um Verantwortung, ist der Punkt, wenn man Mitarbeiter einstellt, ne? Also, weil dann ist das nochmal ein ganz anderer Schnack. Solange man zu zweit oder alleine ist, okay, dann sind eben 1.000 oder 30.000 Euro futsch. Das ist ärgerlich. Das kann auch den Einzelnen sicherlich in große Schwierigkeiten bringen, ganz persönlich. Aber sobald man dann anfängt, das Team zu vergrößern, dann hat man ja auch eine große Verantwortung für seine Leute, oder?
Absolut, absolut. Also das stimmt. Wir konnten... Am Anfang haben wir noch keine Leute einstellen können, das war klar. Ne? Man hat ja nicht die finanzielle Möglichkeit gehabt, auch diese Sicherheit zu haben. Letztendlich halt hier diesen Vertrag, auch den man ja unterschreibt, halt für den Arbeitnehmer einzugehen. Ja, und das ist ja eine Verpflichtung auch und auch entsprechend die Verantwortung. Wir haben es ja so gemacht, wir haben halt mit Freelancern erst zusammengearbeitet auf Projektbasis, sind dann immer so Stück für Stück haben wir uns dem Thema natürlich genähert. Wir waren ja eine Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt. Das war unsere Kapitalgesellschaft, mit der wir gestartet sind. So. Wir haben auch schnell festgestellt, das ist ein nice to have, so zu starten, aber eigentlich wäre es besser, wir hätten eine GmbH. So, mit 25.000 Euro Stammkapital und dementsprechend auch mit dem Kürzel GmbH ist das schon mal was Ordentliches, ist eine Firma, ja, ist keine UG, haftungsbeschränkt, wo keiner weiß, was ist denn das eigentlich so, oder wie klein bist du eigentlich? Deswegen auch der Schritt 2015 dann im Sommer aus dieser UG eine GmbH zu machen und uns wurde dann auch erstmal bewusst, das ist gar nicht so einfach. Wenn man eine UG schon hat und eine GmbH dann daraus folgen lassen will, denn dadurch, dass du ja am Anfang auch negative Bilanz hast, hast du nicht die Möglichkeit, über sozusagen Eigenkapital das Ganze halt zur GmbH zu wandeln, sondern musst von außen Kapital zuführen, damit dieser Verlust halt dementsprechend halt aufgewertet wird. Und das heißt also, wir mussten 25.000 Euro aufbringen oder andersherum 24.000 Euro, weil 1.000 Euro waren ja schon Stammkapital enthalten. Und hier war es auch dann von uns als Gründerteam halt, ja, keine Frage eigentlich, sondern wir haben dann auch selber Privatkredite aufgenommen, jeweils nach unserem Beteiligungsverhältnis dann, um hier diese Kapitalzuführung dann zu gewährleisten. Das war dann wirklich 2015, haben dann die 25.000 Euro Stammkapital eingezahlt letztendlich, haben die GmbH gewandelt, also haben die UG zu GmbH dann, also Advocado Service UG hieß es vorher, Advocado GmbH dann 2015 Mitte danach. Und dieser Schritt hat uns dann auch neue Geldmittel zur Verfügung gestellt oder auch neue Türen und Toren geöffnet, letztendlich halt bei unserem damaligen ersten Investor bei der Mittelstandsbank letztendlich. Das war dann ein Forschung- und Entwicklungsprojekt und Geldbetrag, den wir dann bekommen konnten. Das war ein mittlerer sechsstelliger Betrag. War natürlich auch eine Projektbindung dann entsprechend vorgesehen. Wir hatten einen Projektplan gemacht, alles sehr intensiv dann auch entsprechend vorbereitet. Und das beinhaltete natürlich dann auch die Einstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Unterstützung dieser Projektarbeit, Entwicklungsarbeit. Und das war dann richtig toll, weil du letztendlich dann Ausschreibungen machen konntest. Du konntest sogar die Leute, mit denen du halt schon relativ eng auf Projektbasis vorher gearbeitet hast, die dann auch endlich binden auch, weil du dann auch dich da sehr professionalisieren konntest. Und auch wir selbst halt als Gründer für uns, wir hatten uns bis dato halt natürlich auch keine Gründung, keine Gehälter oder sonstiges auszahlen können, dass wir uns dann halt auch von der Lebenserhaltung und auch von den Grundkosten, die dann noch gedeckt werden mussten, dann auch ein kleines Gehalt erstmal auszahlen konnten. Und ja, die ersten Arbeitsverträge zu unterschreiben, ist schon ein komisches Gefühl. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Das war eine Herausforderung. Willst du auch alles richtig machen? Aber mittlerweile ist es so, ich meine, wir sind jetzt ein bisschen über 50 Mitarbeiter schon im Team bei uns. Du hast eine eigene Abteilung fürs Recruiting, HR-Management. Trotzdem ist es immer wieder so, Bewerbungsgespräche zu führen, auch entsprechend hier Leute einzustellen. Natürlich auch Leute zu entlassen, ist auch ein Thema. Muss man erstmal lernen. Das ist, manchmal sind es natürlich nicht nur manchmal Beweggründe, die man selbst so beeinflussen kann. Manchmal sind es auch entsprechend andere Entscheidungen, die da eine Rolle spielen. Auch hier, um Entlassung vorzubereiten oder sonstiges. Zum Glück mussten wir nicht viele machen, aber das kommt natürlich oder ist natürlich ein normaler Prozess in jedem Unternehmen. Und ja, also wie gesagt, die ersten Einstellungen, das war schon strange. Das war, wie gesagt, also wir selbst hatten noch gar nicht richtig, also die ersten Verträge, die wir, glaube ich, unterschrieben haben, das war so ein Parallelband für andere und nicht für uns. Also es war so, wir haben uns dann danach dann gleich die Verträge noch erstellt. Aber nee, eine spannende Zeit.
Mal aus aktuellem Anlass, hattet ihr jetzt im Zuge der Corona-Krise da irgendwie Personalprobleme, sag ich mal? Also musstet ihr Leute Kurzarbeit schicken oder habt ihr alle mehr oder weniger auch im Homeoffice? Ihr habt ja ein Business, wo man durchaus im Homeoffice ganz gut arbeiten kann, glaube ich. Also hat euch die Krise irgendwo in Bedrängnis gebracht und wenn ja, habt ihr irgendwelche Unterstützung aus dem Land bekommen?
Also Bedrängnis, erstmal muss man dazu sagen, dass wir haben uns relativ schnell dazu entschieden, auf 100% remote zu wechseln. Das waren 7-8 Wochen, ist ja schon natürlich jetzt her. Das ging relativ fix, zumal ja die ganzen Arbeitsplätze von uns sowieso schon immer so mobilfähig waren. Haben wir großen Wert schon draufgelegt, auch was flexible Arbeitsmöglichkeiten bei uns im Team und im Unternehmen sowieso betrifft. Aber die Herausforderung für uns war eigentlich, dass wir uns natürlich immer mehr auch im Markt orientiert hatten mit unseren Marketing-Kampagnen, wo sehen wir Rechtsthematiken, Rechtsproblematiken. Und da gab es einen starken Wechsel. Ja, da gab es einen starken Wechsel von der Kundengruppe her hin zu den Themen, die auf unsere Plattform gekommen sind, also uns zugetragen wurden. Ich nehme mal ein Beispiel Reiserecht. Ja. Reiserechtsthemen waren vorher schon natürlich für uns interessant, aber nie in der Stärke, die wir dann letztendlich ab Ende Februar, Anfang März erlebt haben. Sodass wir hier eine Herausforderung hatten, Kapazitäten auch relativ schnell und auch stabil zu schaffen auf der Anwaltsebene. Das heißt, wir mussten halt viele Anwälte im Reiserecht noch dazu holen, mussten Kapazitäten dann entsprechend auch sichern, absichern. Wir haben auch andere Rechtsgebiete dann entsprechend halt noch abdecken müssen, halt wo wir auch relativ starke Anfragen in relativ kurzer Zeit auch erhalten haben. Kurzarbeit mussten wir niemanden schicken, dadurch, dass wir entsprechend hier natürlich als Digitalplattform kontaktlose Rechtsberatung davon, also kein Einbruch letztendlich halt in dieser Auftragslage, wenn man es so definiert, was der Kurzarbeit betrifft, hatten. Aber nichtsdestotrotz, es ist natürlich so, dass wir ein wachstumsorientiertes Unternehmen sind, ein Startup halt. Und das heißt, dass wir noch nicht Cashflow-positiv sind. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg dorthin. Also das sieht man anhand unserer sehr guten Entwicklung in den Zahlen und auch an, wie gesagt, anderen Indikatoren, auch Marktindikatoren. Aber der Punkt ist, man hat ganz andere Unsicherheitsfaktoren letztendlich und die es auch dann zu bewerten gilt. Und da spricht man natürlich auch mit dem Land und da guckt man natürlich halt auch entsprechend hier, was gibt es für Unterstützungsmöglichkeiten, auch was gibt es für Rahmenbedingungen, auch Finanzierung für bestimmte Investitionen, die wir tätigen müssen aufgrund unserer letztendlichen Chance ja auch, die wir nutzen wollen. Ja, also wir haben ja hier durch diese Corona-Situation halt ist Rechtsberatung noch nie so präsent, auch in der breiten Masse der Bevölkerung. Ja, weil letztendlich jeder sich auch mit diesen Rechtsthemen jetzt beschäftigen muss. Auf einmal ist auch das Thema, wie gesagt, Kurzarbeit jetzt auf der Arbeitnehmerseite großes Thema. Was bedeutet das für einen, wenn man in Kurzarbeit geschickt wird? Oder müssen Arbeitsverträge angepasst werden? Oder auf der Unternehmerseite, ja, Betriebsschließung aufgrund von diesen ganzen Pandemieplänen, ja. Habe ich daraus Ansprüche? Wer unterstützt mich? Wenn ich jetzt Gelder bekomme, wie muss ich die verbuchen? Habe ich steuerliche Nachteile? Kann ich die Steuer schieben? Insolvenzrecht? Und. Also eine Vielzahl von Themen kann ich dir alle aufzählen. Das ist ja eine Menge, die jetzt da auch entsprechend in den ganzen Medien noch kommuniziert wird und auch heiß diskutiert wird. Und diese ganzen Sachen treffen uns natürlich auch, ja. Und wir müssen gucken, dass wir hier uns entsprechend halt auch gut positionieren, aber auch letztendlich auch immer ein bisschen absichern halt mit den Investitionen, die wir machen. Wir sind nun mal auch noch nicht so stark finanziert an der Stelle. Deswegen, Startup ist wie gesagt immer auch sehr stark wachstumsorientiert. Und da muss man sich entsprechend gut austauschen mit den ganzen Stakeholdern, auch Investoren, Gesellschaftern. Und da gehört vieles dazu. Ne? Aber wenn man so will, wir können uns oder wir konnten uns in dieser Krise als Helfer in der Not gut positionieren. Denn die Dankbarkeit ist enorm auf Kundenseite. Auch auf Anwaltsseite letztendlich, da gab es auch viele Signale im Markt, wo wir gesehen haben, sitzen jetzt zu Hause, die Anwälte, vor allem die Kleinstkanzleien, haben keinen Zugang mehr zu den Mandanten, auch zu ihren Bestandsmandanten. Da haben wir zum Beispiel das System vor vier Wochen geöffnet und haben gesagt, halt, ihr könnt jetzt auch mit eurem Bestandsmandanten kostenfrei erstmal über unser System kommunizieren, auch über die Videoberatung, ja. Einfach um diese Stabilität erstmal zu gewährleisten, um ihnen Rückhalt zu geben, halt, dass sie sich über solche Sachen erstmal nicht Gedanken machen müssen, weil Zugang zum Recht ist aus unserer Sicht systemrelevant, ja. Und das hat auch eine gewisse Zeit gedauert, ja auch, selbst in Mecklenburg-Vorpommern, dass das auch erkannt wurde, dass hier vor allem auch die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte auch möglicherweise den Anspruch auf Notbetreuung haben in der Kita. Ja, das war ja auch ein Thema mit der Systemrelevanz, das erstmal zu ermöglichen. Andersherum muss man schauen auch, dass man dem Ganzen auch Herr wird. Ja, also es gibt eine Vielzahl von Themen und wir sind mittendrin. Aber wie gesagt, das Team ist hochmotiviert, 100%ig remote. Muss natürlich Prozesse noch umstellen, muss gucken, wie das Ganze halt funktioniert. Ist natürlich eine ganz andere Schlagzahl. Auch die Abstimmung funktioniert per Zoom oder per Hangouts, ja. Aber ist auch eine tolle Erfahrung, weil du siehst ja, du kannst ein Unternehmen auch mit über 50 Mann 100%ig remote führen. Ja, und jetzt suchen wir uns aber langsam wieder halt den Weg da raus, muss ich sagen, weil der persönliche Kontakt, den wir brauchen, der auch entsprechend hier unserer Philosophie oder auch unserer Mentalität als Startup entspricht, der ist wichtig. Und deswegen langsam füllt sich das Büro. Ich sitze jetzt auch gerade hier bei uns in einem kleinen Besprechungsraum im Büro. Wir haben so eine kleine Notbesetzung immer schon im Büro gehabt. Aber langsam füllt sich das und das ist ein tolles Gefühl. Auf der anderen Seite natürlich, man weiß nicht, was die Krise noch alles an Herausforderungen mit sich bringt. Zweiter Shutdown und so weiter. Ich hoffe es nicht, aber man weiß es nicht. Und wir sind vorbereitet, aber wie gesagt, man muss jeden Tag da auch neu bewerten und das machen ja viele. Ne?
War ein kurzer Ausflug zur aktuellen Situation. Zurück zu zum Thema Finanzierung, Startup-Finanzierung. Du hast ja beschrieben, wie so die Stufen waren, wie so die einzelnen Schritte waren. Bei welcher Summe ist dir das erste Mal so schwindelig geworden, so von Beteiligung?
Bei 50.000 Euro.
War schon,
50.000 Euro. Das waren die, also bei jeder Summe. Ja, das ist die Sensibilität für das Thema und auch für die Geldmengen, die man entsprechend hier auch investieren lässt, muss von Anfang an da sein. Das ist wichtig, weil sonst weiß man nicht auch entsprechend, worum es eigentlich geht hier. Denn es geht ja darum, halt ein Geschäft aufzubauen, langfristig und nachhaltig. Und wenn man da nicht auf den ersten Euro achtet, dann macht man irgendwas falsch. Und bei uns ist es wirklich so gewesen, deswegen auch nochmal da der Hinweis an der Stelle. Wir haben die 50.000 Euro wirklich sehr konsequent und sehr sparsam eingesetzt. Ja, da hätte es vielleicht den einen oder anderen gegeben, der gesagt hat, macht das ein bisschen, investiert vor allem in der jungen Phase relativ viel, relativ stark. Aber wir waren auch Erstgründer, oder wir sind Erstgründer. Wir haben wirklich das Ziel gehabt, das Ding richtig groß zu machen, dahin zu bringen, wo wir jetzt stehen, aber auch noch weiterzubringen, ja, wo wir hinwollen noch. Und das kann man an der Stelle, da ist jede Unterschrift und auch jedes Investment, egal in welcher Höhe, da durchdenkt man erstmal halt, was bedeutet das? Ja, da wird man sensibilisiert und wenn man nicht von den ersten Euro sensibilisiert ist, dann ist das, dann ist man, glaube ich, falsch in dieser als Gründer oder als Startup, wenn man so will, weil man hat ja eine Verpflichtung gegenüber den Investoren. Ja, das ist ja auch auf der anderen Seite halt dementsprechend eine Verantwortung, nicht nur gegenüber dem Team, nicht nur gegenüber den Kunden, sondern auch gegenüber den Gesellschaftern letztendlich oder auch den Geldgebern. Und das muss man lernen und das muss man von Anfang an auch respektieren. Und das haben wir gemacht und das machen wir. Und deswegen ist es auch so, dass wir dadurch auch langfristig gute Geschäftsbeziehungen zu den Investoren aufbauen, was ja wichtig ist, dass die uns das Vertrauen auch geben zu dem, wie wir es tun hier operativ, strategisch, und das langfristige Ziel mit uns dann entsprechend auch hier begleiten, ne, oder auch fördern, ne.
Die Phasen, die du beschrieben hast bis hierhin, waren das alles Unterstützungsfinanzierungssachen, die hier in Mecklenburg-Vorpommern?
Genau, das sind stille Beteiligungen gewesen über die Mittelstandsbank letztendlich mit Projektzielen, die wir dann auch erreichen konnten. Die zweite Phase, wenn man so will, wir hatten ja am Anfang auch nicht so wirklich das Business Angel Netzwerk. Ja, hier vor Ort sowieso nicht und wir mussten erstmal auch ein fähiges Geschäftsmodell mit einem gewissen Proof of Concept oder mit einem Konstrukt aufbauen. Das hat ja auch einen gewissen Zeitraum gedauert. Wie gesagt, wir waren ja erst fokussiert auf den Anwaltsmarkt. Dann haben wir ja den Shift gemacht, haben gesehen, Zugang zum Recht global ist halt ein großes Problem. Wir machen eine Plattformlösung. Das begann dann so 2016. Also 2015 GmbH gewechselt plus halt das Forschungsprojekt oder das Entwicklungsprojekt dann auch mit der Investition über die Mittelstandsbank. Und dann ging es weiter. 2016 Aufnahme der ersten Business Angels, auch ganz spannend, das waren zwei Anwälte, die wir dann halt bei uns im Gesellschafterkreis halt willkommen heißen durften, die sind proaktiv auf uns zugekommen, haben private Mittel investiert von sich aus und haben uns da auch wirklich erstmal wertvolle Informationen gegeben, wie Investitionsrunden auch funktionieren. Wir hatten einen ersten Beteiligungsvertrag mit bestimmten Klauseln, wie das Ganze funktioniert, wie muss man auch das sogenannte Cap-Table, also die Gesellschafterstruktur halt aufbauen, um entsprechend hier für weitere Finanzierungsrunden ready zu sein, das ist ja auch entscheidend. Das Gründerteam muss eine gewisse Dominanz noch haben, muss sozusagen da auch eine Willigkeit haben, größer zu werden. Es hat alles funktioniert. Wir waren ja dann zum damaligen Zeitpunkt 2016 schon das Gründerteam von 4, also unseren CTO und den Max Köppen noch, unseren Man of Service and Quality, sage ich immer, der halt die Plattform im Kern halt steuert und lenkt. Das war dann zum Zeitpunkt, da waren wir zu 4, da waren wir zu 6 letztendlich als Gesellschafter dann auch. Und ja, eine weitere Runde dann angestrebt 2017, das Geschäftsmodell, die Plattform wurde dann halt die Basis geschaffen, entwickelt, hatten dann aber auch natürlich eine sehr, sehr heiße Phase, wo wir Erfahrungen gesammelt haben, dass Finanzierungsrunden auch mal nicht so gut laufen können. Also wir hatten eine geplatzte Finanzierungsrunde Anfang 2017, da standen wir fast vor dem Nichts, muss ich sagen, also wirklich fast vor dem Nichts. Weil letztendlich ein Tag vor dem Notartermin und die Verträge waren schon alle fertig, Juristen waren alle happy, weil alles ineinander gepasst hat, der Termin abgesagt wurde, unbegründet. Danach noch entsprechend ein paar Verhandlungsebenen gesucht wurden, diese aber kamen vom Verhandlungspartner, also wurden nicht weiter verfolgt. Wir letztendlich in so einem Loch steckten. Wir hatten gute Optionen auf Wachstum, hatten eine Plattform gebaut, aber es fehlte das Kapital, ja. Und wir mussten uns auch Zeit verschraufeln und das war wirklich eine heiße Phase, weil letztendlich du musst dich dann auch vor so einem Team stellen und musst dann sagen, halt Leute, wir müssen jetzt alle mal wirklich durch eine harte Zeit gehen. Hilft jetzt nichts, wenn wir dieses Unternehmen am Leben halten wollen, dann müssen wir Abstriche machen, komplett. Und das hieß dann wirklich halt auch, dass wir da Gehälter teilweise gestundet hatten, nicht nur teilweise, sondern hatten, mussten wir machen, um ein, zwei Monate uns erstmal ein bisschen Luft zu verschaffen, haben wirklich mit Partnern hier sehr, sehr gut und sehr, sehr stark verhandelt. Und dann Mitte 2017 eine große siebenstellige Runde gemacht. Ja, aber diese Zwischenzeit, die war hart. Und das hat wirklich, ja, uns alle, wir waren damals schon ein Team von, lass mich überlegen, 13, 14 insgesamt. Das hat uns sehr stark sensibilisiert. Also deswegen auch, es ist immer nur, der Deal ist fertig, wenn alles unterschrieben und beim Notar auch war. Ja. Und vorher ist alles nichts wert, wenn man es mal so ganz, ganz grob betrachtet. Und daran muss man auch arbeiten. Und das muss man auch verstehen, selbst als Unternehmer, als Führungskraft, dass man diese Verantwortung hat. Zum einen natürlich halt gegenüber den schon Bestandsinvestoren, als auch dem Team, als auch dem Produkt, als auch den Kunden. Aber auch hier, man muss eine gewisse Sensibilisierung für Risiko, also man muss die Risikofaktoren sehen, ja, man muss sie doch sehen können und auch entsprechend bewerten können. Und das muss sehr, darf nicht zu kurzfristig sein, sondern man muss da wirklich immer sehr langfristig denken, muss da auch entsprechend gucken, halt, welche Optionen es gibt, sich nicht zu einseitig bewegen. Aber das sind alles die Effekte, die man dann halt auch in seinem Unternehmerleben lernt und lernen muss auch teilweise. Also es wird immer Höhen und Tiefen geben. Aber da zeigt sich auch halt, wie das Team miteinander funktioniert und dass man dann, wenn man ein starkes Team hat, dann hält man das auch durch. Dann ist man überlebensfähig auch in dem Zeitraum, zu dem Zeitpunkt. Und ja, wie gesagt, konnten dank sehr guter Investorenkontakte und auch Leute, die an das Konzept glauben und auch gesehen haben, dass sie halt eine Riesenchance mit einem sehr guten Team hier haben, das dann nutzen. Und das haben wir dann auch in Taten folgen lassen dann Mitte 2017, haben dort eine weitere Business Angel Runde gemacht und dann auch 2018 dann, Juni 2018, dann eine Finanzierungsrunde von 4,5 Millionen Euro, dann mit einem professionellen Geldgeber aus Berlin. Und ja, seitdem auch sehr stark professionalisiert. Ja, das sind so die Runden, wenn man sie so zählen darf, ne, oder kann.
Kannst du abwägen, ist es einfacher, mit der öffentlichen Hand zu verhandeln über Fördermittel oder ist es einfacher oder schwerer, mit Privatinvestoren Gespräche zu führen und letztendlich an Geld zu kommen?
Naja, also wie gesagt, erstmal sollte man sollte gucken, was kann man selbst finanzieren. Ja, also grundsätzlich ist es ja so, wenn ich 1 Euro reinpacke oder 2 Euro gewillt bin reinzupacken oder das Risiko habe oder auch das Risiko eingehe, mein eigenes Geld da zu investieren, kann ich auch entsprechend eher andere überzeugen, halt auch in mich zu investieren. Das ist erstmal die Grundregel. Das heißt also, ich kann jetzt nicht so einfach durch die Welt laufen und sagen, gib mir Geld, bitte investiert in mich, sondern erstmal muss ich investieren selbst. Ja? Man investiert Zeit, man investiert auch Sachleistung oder was auch immer natürlich halt hier rein. Aber man sollte halt gucken, halt, was kann ich selber halt auch tun. Und wir haben uns da entsprechend auch dafür von Anfang an entschlossen, wir geben sehr, sehr viel. Wir haben ja Kredite aufgenommen, wir haben das gemacht und haben immer halt von vollerster Front auch gezeigt, was wir gewillt sind, auch einzugehen. Ja, auch diese Risikobereitschaft, die muss ja auch da sein. Ja? Und dann muss man gucken, halt, was passt. Ja, und ich bin ein Freund davon, wie gesagt, dass man erstmal versucht, das selber umzusetzen, also dieses Bootstrappen und dann zu gucken, halt, wie man das entsprechend kofinanzieren kann. Wenn es da Fördermittel gibt, da gibt es ja verschiedene Forschungsprojekte auch, vor allem für diejenigen, die jetzt aus der Forschung kommen. Man muss immer gucken, was passt für einen. Ja, und da sollte man sich auch gut beraten lassen, sollte man auch schauen, halt, was entsprechend halt hier für Möglichkeiten bestehen. Aber am besten ist immer natürlich halt, das Lean, also beziehungsweise mit seinen eigenen auch Mitteln hochzuziehen. Und der Zeitpunkt muss halt gut gewählt sein, auch dann halt sich für Fremdkapital oder für fremde Kapitalgeber dann auch ready zu machen. Also das heißt, es muss halt dann entsprechend das Produkt eine gewisse Basis haben. Also man redet ja von bestimmten Phasen auch in der Unternehmensentwicklung von Seed oder Pre-Seed, FOE, Pre-Seed, Seed. Dann ist es so Richtung Later Stage, Series A, Series B, Series C, was auch immer halt in der Finanzierung. Das ist ja dieses klassische Modell der Startup-Finanzierung. Und wenn man selber auch, kommt ja immer auf das Business drauf an, was man gründen will. Ja? Wenn man da andere Ambitionen halt hat, dann sollte man gucken, halt, vielleicht kriegt man erstmal von Anfang an auch Kapitalgeber aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, dem man ja auch vielleicht ein attraktives Geschäftsmodell erstmal mit einer gewissen Sparringspartnerschaft auch anbieten kann. Das sind so die Schritte, die sollte man tun. Und wenn man merkt, dass man da auch auf eine gute Bereitschaft stößt, dann weiß man auch, dass man das Geschäftsmodell gut vermarkten kann, dass es auch verständlich ist, das ist auch wichtig. Also dieses Pitchen, dieses Netzwerke aufbauen, sich feedbacken lassen zu den Gedanken, die man ja selber hat, denn man muss es ja auch weiterentwickeln. Und da muss man gucken halt, ne? Aber wie gesagt, man fängt ja erstmal an und da sollte man wirklich versuchen, so wenig wie möglich an Kosten zu produzieren, beziehungsweise zu schauen halt, wo investiert man das mit dem meisten Output und mit den größten Erfolgschancen, ne?
Wir haben ja, sagen wir auch Insider immer wieder, in Mecklenburg-Vorpommern sehr robuste und sehr verwurzelte Startups und Gründer. Ganz anders als in Berlin oder in Hamburg, wo es ja durchaus Leute gibt, die ein Startup nach dem anderen gründen und eigentlich beim Beginn und auch beim Beginn der Finanzierung im Grunde genommen an den Exit denken. Was hältst du von so einem Startup-Gebaren?
Grundsätzlich ist es so, das ist ja gerade die Frage, die man sich stellen muss, wo will man als Gründer hin? Ja, was hat man für Ambitionen? Was gibt das Geschäftsmodell auch her? Und da muss man mit sich selbst halt im Reinen sein. Will ich was ganz Großes? Bin ich der Visionär? Habe ich die Ambition dafür? Bin ich persönlich in der Lage, das auch entsprechend langfristig zu begleiten? Oder möchte ich ein Geschäftsmodell aufbauen, was mir natürlich halt auch meinen Lebensunterhalt sichert, aber eines von vielen vielleicht ist? Ja? Will ich die Welt verändern sozusagen? Und da muss man gucken, da muss man dann entsprechend differenzieren. Deshalb sage ich halt, nicht jedes Startup oder nicht jede Unternehmensgründung ist auch Venture Capital finanzierbar oder auch Fremdkapital, also mit fremden Investitionen finanzierbar. Weil es einfach keinen Sinn macht, auch für Geldgeber hier in das Geschäftsmodell zu investieren, weil einfach langfristig nicht der gewünschte Multiple oder Investitionserfolg für den Geldgeber halt rausspringen kann, weil es einfach technisch oder markttechnisch vielleicht nicht möglich ist oder vom Geschäftsmodell nicht so projizierbar ist oder weil das Gründerteam nicht so stark ist oder weil das Gründerteam auch andere Strategie verfolgt, ja. Das sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen und deshalb muss man da eigentlich unterscheiden zwischen den Modellen, die halt sehr wachstumsorientiert sind, also sehr, sehr stark wachstumsorientiert sind, aggressiv wachstumorientiert sind. Die werden natürlich auch sehr stark finanziert, weil es einfach hier geht darum, halt Märkte zu verändern, dass eine Monopolisierung irgendwann stattfindet, ja, oder in die Richtung geht, oder dass ich halt langfristig auch hier einen komplett neuen Markt erschaffe. Ja, also bei uns ist es ja so, in der Rechtsberatung jetzt klassisch funktioniert es ja so, man geht oder man hat ja erstmal ein Rechtsanliegen oder man weiß ja gar nicht, ob man ein Rechtsanliegen hat, aber informiert sich, hat dann entsprechend hier auch seine Freunde, Familie, ja, die kennen da vielleicht einen Anwalt oder aus dem Studium oder so, kennst da jemanden, der kann vielleicht was in die Richtung, weiß aber auch nicht, ob der richtige Ansprechpartner ist und dann musst du erstmal eine Kanzlei einen Termin machen und dann sagen die hier, Erstberatung kostet Geld, haben sie einen Rechtsschutz, ja, nein, bringen sie mal schon mal die Karte mit. Und dann gehst du da rein, sitzt in so einem Holztisch möglicherweise hier mit großem Bücherregal und die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt guckt erstmal, ja, wer bist du, was hast du hier gemacht, welche Problematik liegt vor. Und du weißt aber überhaupt gar nicht, in welcher Situation du dich befindest.
Ich habe jetzt gerade den grüne Grütze löffelnden Manfred Krug vor Augen von Liebling Kreuzberg.
So, ja, also das ist ja dieses wirklich Analoge, ja, das ist dieses, und da kann man die Leute auch verstehen, also wie gesagt, dieser Gesamtverband der deutschen Versicherer hat ja mal festgestellt, dass über 71% der Deutschen halt Angst vorm Anwalt haben, also Angst vor den Kosten dann, die dann durch die Anwaltsberatung entstehen und deswegen überhaupt gar nicht erstmal hingehen, ja. Ich bin noch überhaupt nicht involviert in diesem Prozess, der ist ja komplett hinter verschlossener Tür. Und das ist ja nicht nur eine Einzelsituation, sondern wir haben über, was sind es, 55.000 Kanzleien in Deutschland mit 165.000 zugelassenen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten. Das ist eine sehr fragmentierte Marktsituation. So. Und du hast verschiedene Stundensätze, verschiedene Abrechnungsmodis und bei gleichen Leistungen teilweise. Ja, willst du einen Vertrag prüfen lassen oder willst du gegen deinen Rentenbescheid vorgehen oder, ja. Und dann Qualitätsstandard zu schaffen oder halt einen neuen Prozess zu initiieren, ist sehr aufwendig. Und aber es schreit hier, oder es hat schon immer nach einer Lösung geschrien, weil es ist, der Plattformgedanke liegt da sehr nah an der Stelle. Und das ist das, was wir hier gemacht haben. Wir haben hier den Markt, den Zugang zu diesem Markt komplett neu definiert. Das heißt also, durch die Technologie, durch Einsatz von Technologie, hast du hier eine komplett neue Herangehensweise. Kommst ins Internet, suchst erstmal nach Rechtsinformationen oder kommst direkt dann schon auf unsere Plattform, gibst einen Rechtsfall ein, der dich bewegt, der dir gerade auf dem Tisch liegt. Der wird durch das System automatisiert bewertet, wird an den entsprechenden Ansprechpartner gegeben, hier in der Form von hochqualifizierten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten. Dann bekommst du innerhalb von 2 Stunden eine kostenfreie erste Einschätzung zu der Sachlage, worum es überhaupt geht. Ja, was ist die Problematik? Wie sieht die Lösung aus? Ja, gleichzeitig präsentieren wir die Rechtsberater, die dich da erstmal kostenfrei betreuen, auch so, dass sie halt viele Informationen halt im Internet auf diesen Kanzleiprofilen bei uns halt schon zur Verfügung stellen. Du kannst dich da vorab informieren. Dann hast du den persönlichen Kontakt. Du weißt schon, wie ist er? Ja, Sympathiepunkte. Ja, ist er, hat er dich verstanden? Ja, ist er auch klar? Wie kann er dir die Lösung halt vermitteln? Ja, ist das verständlich für dich? Diese Faktoren, das sind über 80 Datenpunkte, also wir konnten das sogar schon in Daten verpacken, spielen da für diesen Erstkontakt eine große Rolle. Und dann ist es so auch, dass die ganze Abwicklung, Beratung dann entsprechend auch digital stattfindet. Das heißt, du hast dann auch diesen aufwendigen Prozess, in die Kanzlei zu gehen, Dokumente in den Brief zu packen, hinzuschicken. Ja, dann schickt er dir irgendwie einen Fax zurück, was auch immer, oder eine Rechnung, und dann musst du dich um den Rechtsschutzversicherer kümmern und. Es ist weg. Das ist alles in der Plattform enthalten. Da werden wir halt, kommen wir ins Spiel, entweder der Service-Mitarbeiter oder die Software selbst. Und du hast ein Komfort-Level, das eine komplett neue, auch eine neue Erfahrung mit sich bringt, halt in der Form, wie die Rechtsberatung stattfindet. Und das meine ich mit, dass man halt auch einen komplett neuen Markt hier entwickeln kann und auch entwickelt. Und das sind Ambitionen halt, die sind finanzierungsfähig, weil die einfach halt eine völlig neue Dimension und ein neues Marktgefüge halt realisieren, ja. Und da muss man immer gucken halt, deswegen, man sollte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, man muss immer schauen halt, Startup ist nicht gleich Startup, ja. Was wird da eigentlich gemacht, welche Kernidee oder welches Kernproblem wird gelöst und was ist die Vision letztendlich dahinter, ja. Wir kämpfen für eine Welt, in der jeder zu seinem Recht kommt. Das ist unsere Vision. Ja, und dann gibt es halt verschiedene Missionsziele. Und das spricht ja auch dafür, dass wir nicht nur jetzt regional verbunden sind. Wir haben in Greifswald studiert, haben hier auch gegründet. Aber wir sind ein Unternehmen gerade, was wirklich im Dachbereich schon aktiv ist. Ja, wenn nicht gleich sogar in der Welt, weil wir auch viele Deutschsprachige im Ausland gerade ansprechen, die dann auch jetzt nicht nur durch die Pandemie, aber auch durch andere Faktoren nicht in der Lage waren oder sind halt nach Deutschland zu kommen, die Rechtsprobleme zu lösen. Die machen das über die Plattform, ja. Und wir haben über 100.000 aktive Kunden derzeit auf der Plattform. Also das sind so Sachen, die man da bewerten muss in der Form halt, wo geht die Reise hin und worum geht's eigentlich? Ja.
Wie geht's bei euch jetzt weiter? Ich habe im Vorgespräch gehört, ihr habt demnächst eine neue Finanzierungsrunde, oder verrate ich jetzt zu viel?
Also wir, wie gesagt, das ist ja das Thema, was ich gerade angesprochen habe. Wir sind ja ein wachstumsorientiertes Unternehmen. Und immer da, wo Wachstum Sinn macht und wo auch Investitionen Sinn machen, wird auch investiert. So, das heißt also hier entsprechend auch durch die aktuelle Situation haben wir eine Vielzahl von neuen Möglichkeiten entdeckt, auch die Plattform auszurichten. Und da gibt es halt auch Gespräche natürlich halt dementsprechend immer auch mit Investoren, und das ist ja der Punkt. Du machst ja nicht nur immer eine Finanzierungsrunde, sondern es ist ja ein Daily Business. Ja, also ich muss ja auch als Gründer muss ich ständig und parallel das Unternehmen repräsentieren und auch dafür sorgen halt, dass die Vision irgendwann wahr wird. Das heißt also, ich muss alles dafür tun, dass ich auf diesem Weg dahin die richtigen Kontakte knüpfe, ob das zu Investoren ist, ob das zu Partnern ist, ob das zu strategischen Influencern ist, was auch immer. Ja, und das will ich auch an der Stelle mal mitgeben. Das sollte man von Anfang an tun, ja. Und auch ehrlich sein. Und man sollte zu den Leuten auch wirklich dann entsprechend halt immer wieder kommunizieren und auch diesen aktiven Weg suchen. Denn nichts ist schöner, als wenn du immer wieder auf dich zurückziehen kannst und kannst sagen, ja, wir haben uns doch damals schon mal ausgetauscht und du weißt doch, damals wollten wir schon diese Plattform machen. Das haben wir gemacht. Wir sind da, wo wir jetzt stehen, was wir damals schon kommuniziert haben, ja. So, dadurch wird Vertrauen geschaffen, ja. Da baust du dir ein sehr stabiles Netzwerk auf, was dich langfristig auch dabei unterstützt, dann diese Vision halt wahr werden zu lassen. Und Und deswegen an der Stelle, wir sind ständig in Gesprächen. Das ist, bringt das Business so mit sich. Und das wird natürlich auch weiter investiert, ja, an der Stelle. Und das, ja, dazu.
Vielleicht als Abschluss, meine Lieblingsabschlussfrage: Wo siehst du dich, wo siehst du dein Startup in 10 Jahren?
Also ich sehe mich hoffentlich immer noch mit Advocado in irgendeiner Form verbunden in 10 Jahren, sei es immer noch an der Stelle, wo ich jetzt bin oder in einer anderen Funktion. Advocado selbst wird dann den europäischen Markt definitiv digitalisiert haben in der Form, wie wir es jetzt schon tun und natürlich auch mit anderen Ideen und Möglichkeiten, die wir gerade doch jetzt in der Umsetzung haben und die wir noch weiterentwickeln werden. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir eine Vielzahl von Menschen, also in der Form von Kunden, hier helfen konnten, zu ihrem Recht zu kommen, weil das ist ja unser Elixier letztendlich halt hier, was uns ja auch antreibt. Und auch natürlich bei den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten ihnen hier eine Technologie an die Hand geben, die ihnen es ermöglicht, auch sich weiterzuentwickeln und auch da entsprechend die Digitalisierung zu schätzen zu können und sich stabil in neue Märkte einzufinden. Ne? Und ja, es wird eine neue Welt geben, dann entsprechend auch, wie die Rechtsberatung in 10 Jahren aussehen wird. Wie sie genau aussehen wird, das kann man heutzutage noch nicht so skizzieren. Aber die künstliche Intelligenz und andere Möglichkeiten sind ja da schon in der Entwicklung. Und deswegen, also das werden tolle, spannende Zeiten, auf die ich mich sehr freue. Und ich freue mich auch auf die Entwicklung von Advocado dann. Und ja, wir haben ja auch unsere Anwalts-App. Also wie gesagt, da wenn man als Tipp, wer mal in den App-Store guckt und Advocado eingibt dort, wird auch eine App finden. Mal einfach mal ausprobieren. Das sind ja so Self-Services, also wirklich so eine Dinge, die im alltäglichen Leben halt einen wirklich bei vielen Dingen helfen, ohne erstmal einen Anwalt einschalten zu müssen. Und wir werden auch viel automatisieren und viel weiterentwickeln, ja, und dem Anwalt halt viel Arbeit abnehmen auf der einen Seite, aber auch viele neue Möglichkeiten schaffen auf der anderen Seite, um halt letztendlich immer da anwaltliche Tätigkeit einzusetzen, wo sie auch dann halt wirtschaftlich oder auch dann letztendlich halt aus der Interessenslage Sinn macht, ja, und deswegen an der Stelle, wir wollen den Markt weiter revolutionieren, wir werden den Markt auch weiter revolutionieren und wir werden die Anwälte unterstützen, aber wir werden halt hier immer schauen unter der Prämisse, was ist das Beste für den Kunden und wie entsprechend können wir dann die beste Lösung auch entwickeln. Ja?
Das Startup Advocado hat Geld gesucht. In Schwerin ist jemand beheimatet, der Startups und junge innovative Unternehmen sucht, die Finanzspritzen gut gebrauchen können. Genius ist ein regionaler Risikokapitalgeber für Mecklenburg-Vorpommern. Die Genius Venture Capital GmbH wurde im Jahr 1998 auf Initiative des Landes Mecklenburg-Vorpommern gegründet. Als regionaler Risikokapitalgeber finanziert die Gesellschaft innovationsgetriebene Technologieunternehmen in der Gründungs- und frühen Wachstumsphase. Aktuell verwaltet Genius 2 sogenannte Venture Capital Fonds, also Wagniskapital, im Auftrag des Wirtschaftsministeriums. Bis zu 1,5 Millionen Euro kann das Unternehmen so für Gründer locker machen, entweder als Eigenkapitalbeteiligung oder als Co-Investment mit privaten Investoren. Ralf Schipke hat mit Uwe Breuer gesprochen. Er ist Geschäftsführer von Genius und hat langjährige Erfahrung im Bereich Unternehmensfinanzierung und im Aufbau innovativer Wachstumsfirmen.
Wie sieht denn für Sie als Gründerunterstützer das ideale Startup aus, wenn Sie ihm gern finanziell unter die Arme greifen würden, Herr Breuer?
Okay. Das ideale Startup. Oh, ich glaube, damit fängt schon an. Das ideale Startup gibt es, glaube ich, nicht. Und auch wenn das eine oder andere, was wir machen, so ein bisschen wie die Suche der Nadel im Heuhaufen aussieht, aber ich würde es nicht unter dem großen Begriff ideal bezeichnen. Es gibt bestimmte Faktoren, die wichtig sind und nach denen wir schauen. Und da sind natürlich zwei Dinge im Vordergrund. Das eine ist die Geschäftsidee, die Idee, die praktisch verfolgt wird. Und verfolgt von wem? Vom Team. Und das ist der zweite wesentliche Faktor, dass wir also ein Team haben, was überzeugend ist. Und auch dort gibt es jetzt kein Kriterium, was ich unter der Überschrift ideal zusammenfassen würde, weil wir unterschiedliche Phasen der Unternehmensentwicklung haben. Und da muss man also auch immer mal mit unterschiedlichen Augen gucken. Ganz zu Anfang, wenn Sie in der Seed-Phase sind, bedarf es bestimmter Dinge. Und natürlich wächst der Anspruch, je weiter man auf dem Band der Unternehmensentwicklung läuft. Ne? Also das sind so die zwei ganz wichtigen Sachen, Idee und Team. Und dann kann man ein bisschen stärker ins Detail gehen, welche Voraussetzungen da sein müssen. Ich denke mal, die Gründer brauchen Klarheit in dem, was sie tun. Und diese Klarheit müssen sie auch kommunizieren. Klares Geschäftsmodell, klarer Weg, wie sie ihr Geschäftsmodell umsetzen wollen. Also bei all den Themen, die man anspricht, möglichst zügig auf den Punkt kommen können. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir suchen natürlich auch nach Einzigartigkeit. Da stellen sich im Prinzip Fragen wie, was ist einzigartig, wenn es um Produkt, um das Produkt als Beispiel geht? Und oder wie ist Einzigartigkeit gegeben? Also die Art und Weise, wie es ausgeführt wird, wie die Dienstleistung aussieht. Ne? Mhm.
Wenn ich die Frage jetzt mal auf den Kopf stelle, es gibt also kein Ausschlusskriterium, wenn man sich als technobasiertes, innovatives, junges Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern an Sie wendet?
Jein. Im Hinblick Finanzierung schon. Was wir nicht finanzieren, sind technologieverliebte Einzelgänger. Also mhm. wenn wir da das Gefühl haben, das würde nie ein Investment für uns werden. Aber jetzt stellt sich auch wieder die Frage nach dem Zeitpunkt, zu dem man miteinander spricht. Wir begrüßen es, wir finden es das gut und deswegen hat zum Beispiel auch der Herr Schwarz eben die Aufgabe, gerade zu den Hochschulen und Universitäten die Verbindung zu halten, wenn wir frühzeitig mit Teams am besten, aber auch mit Einzelkämpfern ins Gespräch kommen, die sich vorstellen könnten, ein Unternehmen zu gründen, die so erste Überlegungen haben für eine Geschäftsidee. Und wenn wir uns mit solchen Leuten zusammensetzen, dann haben wir natürlich ganz andere Ansprüche, als wenn wir zu einem späteren Zeitpunkt wieder mit diesen Teams uns zusammensetzen und es dann konkret um die Finanzierung geht. Das heißt, wir sind durchaus bereit, auch frühzeitig uns mit Gründungsinteressierten an einen Tisch zu setzen und kommunizieren dann unsere Wahrnehmung. Also das, was wir feststellen, wo wir sagen, okay, dort sind Defizite. Und dann würden wir eben einen technologieverliebten Einzelgründer schon mit auf den Weg geben. Hör mal zu, du hast da vielleicht eine geniale Idee, aber sieh zu, dass du das frühzeitig, ich sag mal, mit dem Markt kommunizierst, analysierst, ob du einen Kundennutzen daraus generiert bekommst und weitere Empfehlung, suche dir Gleichgesinnte, die mit dir gemeinsam dieses Ziel der Unternehmensgründung verfolgen wollen. Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es dann konkret um die Finanzierung geht, können eben bestimmte Dinge, die wir nicht als erfüllt sehen, dazu führen, dass wir sagen, zu diesem Zeitpunkt kommt eine Finanzierung für uns nicht in Frage, weil... Mhm. Aber auch da haben wir vom Grundsatz her, ich sag mal, wir hauen die Tür nie komplett zu. Also da muss dann schon einiges vorgefallen sein, dass irgendwie die Unwahrheit gesprochen wurde oder dergleichen mehr. Sondern wir geben immer die Gelegenheit, nach Nacharbeit dann nochmal wieder zurückzukommen und dann setzen wir uns damit auch wieder auseinander. So, wir sind keine Bank. Also ganz klar, wir haben auch nicht die DNA einer Bank, die in erster Linie nach Zahlen, nach BWAs, nach Jahresabschlüssen guckt, ob da was Beleihungsfähiges dabei ist oder dergleichen mehr. Sondern wir kommen eigentlich immer über die Geschäftsidee und über das Team. Und Scouting trifft das dann schon, aber wir wollen natürlich nicht nur scouten, sondern wir wollen dann auch schon gute Sachen identifizieren und die wollen wir dann natürlich auch gerne finanzieren. Und da sind wir dann voll bei der Sache und sehr engagiert in der Zusammenarbeit mit den Gründerteams.
Sie verwalten ja zwei Fonds bei sich in der Firma. habe ich auf der Website gelesen.
Ja.
Wer hat denn eigentlich dieses Geld gespart oder angelegt, beziehungsweise woher kommt denn das Geld, mit dem Sie dann die Startups in Mecklenburg-Vorpommern unterstützen?
Am Ende ist es Geld der Steuerzahler. Wir kriegen unsere Mittel, die wir in junge Technologieunternehmen investieren können, vom Land, vom Wirtschaftsministerium. Das waren in den ersten Jahren reine Landesmittel. Jetzt mit unserem Venture Capital Fonds, den wir am Start haben, unser aktuelles Vehikel, aus dem wir heraus investieren, sind das EFRE-Mittel, also reine EFRE-Mittel. Aber am Ende ist es Geld der öffentlichen Hand.
Also EFRE heißt, das ist, kommt aus Brüssel, ja, also es ist von der Europäischen Union.
Ist zugewiesen aus Brüssel. Ich erspare mir jetzt, wie die ganzen Verrechnungen erfolgen, denn irgendwie kommt ja auch das Geld nach Brüssel, um dann wieder zurück von Brüssel nach Deutschland zu kommen oder nach Mecklenburg-Vorpommern.
Gibt es denn neben Genius noch weitere so ähnlich gestrickte Kapitalgeber für Startups oder Gründer in Mecklenburg-Vorpommern?
Also ich sage jetzt mal, eine Gesellschaft, die ähnlich wie wir mit Mitteln der öffentlichen Hand in Unternehmen finanziert und den gleichen Ansatz verfolgt, gibt es weiter nicht. Es gibt weitere Unterstützer. Es gibt auch Privatpersonen, Business Angels, die investieren auch mitunter aus juristischen Vehikeln heraus, also aus entsprechenden Gesellschaften heraus, die dann auch schon so ein kleines Portfolio haben. Es gibt die mittelständische Beteiligungsgesellschaft Land als Selbsthilfeeinrichtung der Wirtschaft. Aber ich sage jetzt mal, mit diesem klaren Fokus, Frühphasenfinanzierung, also Early Stage, mit dem Venture Capital Gedanken, Finanzierung immer in einer engen Verbindung mit einer sehr aktiven Managementunterstützung, da sind wir im Land, glaube ich, die Einzigen.
Jetzt wird ja angesichts der uns alle betreffenden Corona-Krise, man hat ja manchmal so das Gefühl, dass das Geld mit vollen Händen und das Volk gebracht wird. Wie ist das bei Ihnen? Hat sich durch die Corona-Krise für Ihr Unternehmen was verändert? Arbeiten Sie jetzt anders? Ich habe kürzlich beim MVpreneur.de Ihren Kollegen im Chatroom getroffen. Das war natürlich schon mal ein bisschen anders, aber daran haben wir uns ja schon fast gewöhnt inzwischen, dass wir über Fernbeziehungen sozusagen dann miteinander kommunizieren. Aber jetzt konkret bei der Arbeit, die Genius macht mit den Startups, hat sich da in den letzten Monaten was stark verändert?
Es haben sich natürlich die persönlichen Kontakte, gerade in den ersten Wochen, nachdem der Lockdown ausgerufen wurde, die sind auf Null gegangen, ne? Und ich sag jetzt mal, auch im digitalen Zeitalter mit Videotelefonie oder Videoconferencing, alles schön und gut, kann man vieles machen. Wird man auch jetzt mittlerweile feststellen, dass man sich die eine oder andere Fahrt, das eine oder andere persönliche Treffen ersparen kann und auf diese günstigere Variante zurückgreift. Aber dennoch halte ich so das persönliche Agieren miteinander schon für wichtig. Darauf haben wir natürlich in den ersten Wochen komplett verzichtet. Wir selber hier bei Genius, wir sind ja ein Team von 5 Leuten, uns hat das natürlich auch ein Stück weit getroffen. Wobei da war natürlich die größte Herausforderung die Kinderbetreuung. Das musste sichergestellt werden und dadurch haben sich auch natürlich bei uns die Bürozeiten etwas verändert. Wir haben aber zugesehen, dass wir von Anfang an immer auch im Büro persönliche Präsenz hatten, was Erreichbarkeit betraf. Wir haben von der IT-Infrastruktur alle Voraussetzungen, um auch von zu Hause arbeiten zu können. So ist es dann auch mit unseren Portfoliounternehmen, die wir betreuen, kommuniziert. Wir im Team selber haben darauf geachtet, dass wir wenigstens einmal im Tag alle miteinander sprechen konnten, sind dann aber doch auch früher als vielleicht manch anderer wieder schnell in den Modus zurückgekommen, hier vor Ort im Büro durch Präsenz das zu erreichen. Klar, Sie haben es ja angedeutet, wir sind auch viel unterwegs, viel im Land unterwegs, bei Konferenzen, bei Workshops, stellen uns als Gesprächspartner zur Verfügung. Das fand dann nahezu alles online-mäßig statt. Und ich muss ehrlich zugeben, es hat auch ein Stück weit Spaß gemacht, weil es natürlich eine neue Art und Weise war, miteinander zu kommunizieren. Ich freue mich aber schon auf die nächsten persönlichen Treffen.
Das geht uns, glaube ich, allen so. Also ich hatte inzwischen mein erstes Live-Direkt-Interview wieder und wir sind halt eben bei manchen Sachen, bei manchen Formaten immer noch auf die Telekommunikation, die Digitalisierung angewiesen, aber im Großen und Ganzen ist es auch für einen Journalisten auf jeden Fall die schönere Variante, wenn man seinem Gegenüber in die Augen sehen kann und auch die
Und keinen Mundschutz.
Ja, das sowieso. Ne? Wenn man Mikrofon den Leuten vor die Nase hält, ist das eher ungünstig. Das sieht man ja abends bei der Tagesschau oder so, ne? Wie schwierig das dann auch für die Journalistenkollegen ist.
Aber Herr Schipke, ganz kurz mal. Interessant ist, wir hatten zum Beispiel eine Videokonferenz beim FMV. Da waren dann aber auch plötzlich Teilnehmer aus Baden-Württemberg mit dabei. Mhm. Ne? Also das Interessante ist, man muss sicherlich an der einen oder anderen Stelle Abstriche machen, auch was so Feedback, wenn man als Vortragender agiert. Das ist natürlich durch persönliche Präsenz ist das immer viel einfacher, Feedback aufzunehmen und auch zu spüren. Aber was zum Beispiel Reichweite von solchen Veranstaltungen betrifft, fand ich sehr spannend, interessant, dass dann eben auch von weit anderswo man sich zuschalten kann und nicht am Ende nach zwei Tagen Reise entsetzt feststellen muss, hat sich gar nicht gelohnt für mich. Ne?
Absolut. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht bei verschiedenen Möglichkeiten. Also ich hatte für den letzten Podcast beispielsweise, der zum Thema Crowdfunding war, was ja sehr nahe ist zu unserem Thema, da habe ich mit jemandem aus Leipzig eben auch ein Video-Interview geführt und das war total easy und war für uns beide auch entspannter, als wenn jetzt einer von uns hätte nach Sachsen oder umgekehrt nach Mecklenburg-Vorpommern reisen müssen.
Ja.
Für eine Stunde Interview. Das ist schon in manchen Sachen. Und ich denke, es wird sich einiges eben auch für die Zeit danach durchaus an technischen Möglichkeiten aufbewahren und weiter so gemacht werden. Also ich denke, wir haben da auch viel gelernt, was wir für die Zukunft mitnehmen können. Lernen ist ein gutes Stichwort. Können Sie mir vielleicht mal so drei Kardinalfehler nennen, die Sie erleben, wenn Gründer oder Gründerinnen sich mit einem Finanzierungswunsch bei Genius vorstellen?
Ein chaotischer Gründungsprozess. Ne, also Team findet sich zusammen, hat ein Patent angemeldet, dann setzt die erste Trennung ein, einer verabschiedet sich aus der Gruppe, man hat zwischenzeitlich ja letztendlich wie eine GbR fungiert, dann wird eine GmbH gegründet, ohne klar zu regeln, wie das mit den Assets ist oder war. Das sind solche Geschichten, die sollte man, wenn man eine Gründung vorhat, von Anfang an vermeiden. Ich hatte schon was zu diesem ausschließlich, oder ich fange vielleicht nochmal anders an. Wir gucken nach innovativen Unternehmen, die einen Technologieansatz auch mit in der Geschäftsidee verfolgen. Das birgt natürlich immer die Gefahr, dass wir eben diese technologieverliebten Ingenieure oder Naturwissenschaftler haben, die praktisch die reine technische Innovation in den Vordergrund stellen, ohne daraus einen vernünftigen Kundennutzen, geschweige denn ein Geschäftsmodell heraus abzuleiten. Das sollte dringend vermieden werden. Dann man hat es immer noch, ich fühle mich da mal so ein bisschen an die Dotcom-Zeit erinnert, wo große Sprüche geklopft wurden, Phrasen gedroschen, ne? Mein Auftrag ist so gut wie sicher, unsere Planung ist eher konservativ, aber geht trotzdem steil nach oben. Das sollte man vermeiden. Also man sollte wirklich seine Hausaufgaben ordentlich erledigen, seine Finanzplanung auf Plausibilität prüfen, mit Marktteilnehmern gesprochen haben, umso konkret, ich hatte es eingangs schon erwähnt, klar sein in der Kommunikation, um ebenso konkret wie möglich auch Fragen beantworten zu können und das vorzustellen, was man vorhat. Unwahrheiten. Also das ist ein riesengroßes No-Go, die da kommuniziert werden. Wenn man mal in einem Gespräch mit einem Investor so einen Fehler macht, vielleicht aus Unkenntnis heraus, wenn man das auch falsch eintütet, und dann wird es später festgestellt, dann offensiv kommunizieren in Richtung Investor. Überhaupt diese Kommunikation ist ein wichtiger Punkt. Wir erleben das. Sie haben hier ein Team, das pitcht. Sie kommunizieren viel miteinander. Es werden Fragen gestellt. Nicht jede Frage kann beantwortet werden. Und dann zeigt sich wirklich, wer sind die guten Teams? Das sind die, die dann 3-4 Tage später die offenen Punkte zusammenfassen und die Fragen beantworten. Oder die nochmal so einen Gedanken aus der Diskussion aufgreifen und sagen, ja, wir haben hier nochmal die Annahmen geschärft und wir kommen zu der und der Erkenntnis und unser Weg ist der und der. Das ist etwas, was man sich wünscht.
Mhm. Ich möchte doch nochmal auf das Thema Corona so ein bisschen zurückkommen. Was könnte aus Ihrer Sicht vielleicht gerade speziell für Gründerinnen und Gründer in MV getan werden, dass wir, wenn dann die Krise überwunden ist, wir wieder so eine Aufbruchsstimmung entwickeln? Also dass wir möglichst viele neue Startups, neue tolle Geschäftsideen bekommen im Land. Denn wir müssen uns ja nichts vormachen. Es wird die eine oder andere Firma wird sicherlich den Bach runtergehen. Die Touristiker haben ja alle in den Medien verfolgen können. Da gab es viele, die wirklich am Existenzminimum waren. Also ich würde mir sehr wünschen, wenn wir auch vieles dann, wenn die Krise vorbei ist, vieles haben, was dann neu entstehen kann. Und was könnte es da an Unterstützung von Seiten des Landes, von Seiten der Politik vielleicht geben aus Ihrer Sicht, was das befördert?
Also Sie haben erst mal völlig recht. Es gibt jetzt einige Bereiche, die hat es so richtig arg getroffen. Ne? Also ich denke mal gerade den Gastrosektor, den Tourismussektor, die ganzen Künstler, die als Freelancer sozusagen unterwegs sind. Das sind Bereiche, die haben auch wenig Chancen, das, was jetzt verloren gegangen ist, wieder aufzuholen. Also das ist sehr problematisch. Und wir werden, denke ich mal, sehr bald feststellen, wie das schmerzt, wenn solche Bereiche plötzlich fehlen. Ne? Und ein Land wie Mecklenburg-Vorpommern, was natürlich sehr stark immer noch, ich hätte jetzt beinahe leider gesagt, immer noch vom Tourismus abhängig ist, das ist eine unwahrscheinliche Herausforderung, vor der das Land aktuell steht. So, die Landesregierung macht es in vergleichbarer Art und Weise wie die Bundesregierung, Mittel bereitzustellen. Also jetzt ist Liquidität wichtig für die Unternehmen, dass sie diese Krise meistern und dann später hoffentlich wieder in der Lage sind, auch diese Mittel wieder zurückzubezahlen. Berechenbarkeit halte ich für einen ganz wichtigen Faktor, dass sozusagen Leute, die jetzt sich entscheiden zu gründen oder perspektivisch vorhaben zu gründen, dass die genau wissen, dass die Unterstützung, die im Augenblick Gründern zuteil werden lässt, dass die auf diese Unterstützung auch noch in 1 oder 2 Jahre zurückgreifen. Also diese Kontinuität, auch was die Kräfte anbelangt, die Gründungen unterstützen. Das halte ich für extrem wichtig. Ich glaube, auch in der Gründerszene, die nächsten Wochen, Monate, die werden noch nicht die ganz große Herausforderung. Die große Herausforderung ist so mein Gefühl, die kommt erst Anfang 2021. Weil ich gucke jetzt mal aufs eigene Portfolio, eine Reihe von Unternehmen sind vernünftig durchfinanziert, arbeiten sozusagen ihre Roadmap ab und kommen wieder an den nächsten Zeitpunkt, wo die Folgefinanzierungsrunde dann ansteht. Und ich kann mir vorstellen, dass das 2021 eine große Herausforderung sein wird. Mhm. Ansonsten, was so Grundsätzliches für Gründer gilt, ich bin immer der Meinung, dass dieses Bootstrapping, was man so sagt, also zu Anfang sehen, mit den bescheidenen Mitteln, die einem zur Verfügung stehen, so lang wie möglich hinkommen, um Unternehmenswert zu schaffen, das wird perspektivisch noch viel wichtiger werden.
Mhm. Wobei ich in der Vergangenheit das Gefühl hatte, dass gerade die Startups hier bei uns im Land und auch die Gründerinnen und Gründer genau an diesem Punkt sehr robust schon immer gewesen sind. Also ja. Wer bei uns gründet, der gründet fürs Leben, sag ich mal.
Ja,
und nicht also um sein Startup und nicht um sein Startup irgendwie nach anderthalb Jahren dann an irgendeinen Investor zu verkaufen, so wie das in Berlin halt oder in Hamburg doch manchmal der Fall ist. Ne? Also ja, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber solche Startups sind mir hier im Mecklenburg-Vorpommern eigentlich kaum begegnet.
Sind natürlich die Highflyer, von denen man hört, die dann nach zwei Jahren schon mit einem entsprechenden Multiple verkaufen. Aber ich glaube, die sagen es ja selber, das zu verallgemeinern wäre, glaube ich, falsch. Ich könnte jetzt umgedreht sagen, hin und wieder würde uns so ein Highflyer, der nach zwei Jahren schon, ich sag jetzt mal, zu einem großen Millionenbetrag verkauft werden kann, auch ganz gut tun. Das sind auch so ein paar Leuchttürme, die man braucht. Und ich will das nicht zu sehr verteufeln, dieses Verkaufen, denn Verkaufen kann auch immer weiter, ich sag mal, weiter Leben des Unternehmens bedeuten. Wir haben ja selber auch schon einige Exits gemacht, auch mit größeren Unternehmen als Trade Sale Partner zusammen. Die Unternehmen existieren nach wie vor und ja, sind in Mecklenburg-Vorpommern angesiedelt, wenn ich zum Beispiel an Profita denke.
Herr Breuer, wie ist das bei den Unternehmen, die Sie bereits unterstützen? Sie sind ja schon seit vielen Jahren bei einer Reihe von Startups hier im Land engagiert. Wie läuft das jetzt gerade in der augenblicklichen Situation mit Corona und allem, was die Finanzierungsrunden angeht? Also der Maximilian zum Beispiel, der hat auch mir erzählt, dass sie also kurz vor einer neuen Finanzierungsrunde mit Advocado stehen. Ich stelle mir das relativ schwer vor in der gegenwärtigen Situation.
Also bei uns im Portfolio ist es eine bunte Durchmischung. Wir haben einige Portfoliounternehmen, da ist erst gerade eine Finanzierung durchgeführt worden. Die sind dann also wieder auf einen Zeitraum, ich sag mal 12, 18 Monate durchfinanziert. Und mit zwei Unternehmen befanden wir uns gerade in Finanzierungsgesprächen, als das mit Corona losging. Und was sehr erfreulich ist, wir sind in beiden Fällen mit privaten Investoren im Gespräch, mit institutionellen Investoren sogar. Die Gespräche sind durchweg weitergeführt worden. Da wurde nichts ausgenutzt, um jetzt nochmal am Pricing oder sowas zu drehen. Das freut uns natürlich außerordentlich. Das sind gute Unternehmen. Die Investoren sind interessiert und steigen ein. Und für uns ist es natürlich auch eine tolle Sache, wenn wir so die ersten Schritte des Unternehmens finanziert haben, dann in späteren Phasen aus der Lead-Position herauszukommen, weitere private Investoren zu finden, die dann bereit sind, den Lead zu übernehmen. In beiden Fällen ist das so, da sind wir dann nur noch mit 25% bzw. 30% des Investments gefordert. Das freut uns sehr. Private Investoren sind für uns ganz wichtig. Gerne auch schon in der Gründungsphase mit Business Angels. Wir haben dort sehr gute Erfahrungen. Und es freut uns besonders, dass mittlerweile auch der eine oder andere Business Angel aus Mecklenburg-Vorpommern kommt. Also insofern hier nochmal der Aufruf an alle, wer ein interessantes Unternehmen hat, was er gerne finanzieren würde aus seinem Umkreis heraus als Business Angel. Wir sind bereit, als Co-Investoren gemeinsam zu finanzieren und sozusagen das Netz noch ein bisschen dichter zu spinnen und würden uns freuen, eben auch mit anderen dann solche Investments zu tätigen.
Okay, also wenn jemand zu viel, nein, nicht zu viel, wenn jemand Kohle übrig hat und die gerne in ein innovatives, junges Unternehmen stecken möchte, dann bitte bei Genius melden und dann kann man gemeinsam die Gründerszene, das Gründerökosystem hier im Norden durchaus unterstützen und befeuern.
Sehr, sehr gerne. Also das machen wir sehr gerne und wir sind ja dann den privaten Investoren behilflich, die Finanzierung rund zu bekommen. Er weiß, dass er mit Genius auch einen Investor hat, der sozusagen vom Startpunkt bis zum Exit, bis zum Ende mitgehen kann, auch über mehrere Finanzierungsrunden und das überzeugt dann hoffentlich.
Vielleicht nochmal ein persönlicher Tipp von Ihnen. Warum sollten junge Leute mit einem Unternehmen gerade jetzt und hier in Mecklenburg-Vorpommern gründen und anfangen?
Oh, gerade jetzt.
Naja, sagen wir mal in einem halben oder dreiviertel Jahr. Also jetzt nicht in diesem Augenblick, aber Sie wissen, wie ich es meine.
Ja. Aber trotzdem, ich stelle mich diesem gerade jetzt, also ich sag mal, wer aktuell eine vernünftig dotierte, sichere Position hat und dem aber andererseits auch eine Geschäftsidee im Kopf schwirrt, der sollte die jetzige Zeit noch nutzen und auch die sichere Position, die er hat, nutzen, um diese Geschäftsidee so gut wie möglich vorzubereiten und dann gründen. Das ist sicherlich. Irgendwann kommt mal der Zeitpunkt, wo man dann ins Wasser springen muss, ne? Im Augenblick sofort ins Wasser zu springen, kann man geteilter Meinung sein. Andererseits gibt es jetzt viele, viele Unterstützung, finanzielle Unterstützung, die man vielleicht beanspruchen kann. Aber letztendlich ist die ja eher doch für die Unternehmen, die existent sind und die durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten gekommen sind. Ne? Ansonsten der Zeitpunkt zu gründen, ich will jetzt nicht sagen, der ist nahezu immer der gleiche. Wir erleben es ja, dass in wirtschaftlichen Hochphasen die Gründer eher, ich sag mal, rarer werden, weil halt der Unternehmensmarkt so aufnahmefähig für Mitarbeiter ist und in besonders schwierigen Zeiten, wie wir sie jetzt haben, Leute dann sicherlich auch aus einer Schwierigkeit heraus viel eher dazu geneigt sind, es auf eigene Rechnung zu versuchen, also zu gründen.
Okay, das waren eigentlich meine Fragen. Das war ein sehr spannendes und interessantes Interview, finde ich.
Freut mich, danke.
Ich bedanke mich auch und ich denke, wir werden uns sicherlich beim nächsten Mal wieder nicht telefonisch, sondern Aug in Aug gegenüber sitzen. Ja. Und sehen uns bestimmt auf der einen oder anderen Veranstaltung hier im Land, wo die Gründerszene, das Gründerökosystem sich einfach auch präsentiert.
Das würde mich sehr freuen. Also wir sind ja schon immer in Verbindung und wir sollen es in Zukunft auch bleiben.
Ihr hörtet einen Starthilfe-Podcast von Gründer MV. Wir wollten euch verschiedene Sichten aufs Thema Finanzierung und Investment beim Gründen aufzeigen. Wir werden unterstützt mit Mitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern und der Europäischen Union. Die Interviews führte Ralf Schipke. Als Sprecherin zu hören ist Steffi Schwabbauer. Die Musik für unser Intro wurde uns von Audiofisch-Gründer Thomas Kalwey zur Verfügung gestellt. Abonnieren könnt ihr diese und alle weiteren Folgen unseres gesamten Starthilfe-Podcasts am besten direkt auf dem Portal gründer-mv.de oder bei anderen bekannten und möglicherweise bevorzugten Podcast-Diensten wie Spotify, Deezer oder iTunes. Eine Bewertung oder Kommentierung dort würde uns nicht nur freuen, sondern unsere Arbeit auch sehr unterstützen. Wir sind ebenso sehr daran interessiert zu erfahren, welche Themen zur Starthilfe beim Gründen euch noch bewegen. Und falls ihr noch mehr Fragen an unsere Gesprächspartner haben solltet, dann schreibt sie uns gerne über die sozialen Medien oder als Kommentar zu dieser Folge.